der Movie Break Trash Cast. Der einzige Podcast mit räudigem Stallgeruch. Nur echt mit Carlo, Kühne und Jacko.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Trash Casts. An meiner Seite sind natürlich wieder der Jacko. Hallo Jacko.
Hallihallo.
Und der Carlo.
Hallo.
Und weil ich es vergessen habe, ich bin es natürlich der Kühne. Seit unserer letzten Ausgabe ist einiges passiert. Wir alle drei waren mit Corona infiziert, obwohl wir uns gar nicht gesehen haben.
Tja.
Geht's euch wieder besser?
Ja. Ja, ich bin frisch raus aus der Quarantäne.
Na, guck mal.
Na.
Guck mal. Und jetzt haben wir ja gerade noch gelesen, dass bald wahrscheinlich die Quarantäne abgeschafft wird. Dann können wir ja froh sein, dass wir die alle drei noch mitgenommen haben.
Genau, ein bisschen gratis Urlaub obendrauf.
Aber das hat uns natürlich auch die Gelegenheit gegeben, nochmal so ein paar Filme nachzuholen. Heute haben wir ja ein Creature-Feature, sogar ein Double-Feature dann. Wir haben uns entschieden, zwei Kreaturenfilme mal auszugraben, um zu gucken, wie sind sie denn noch, wie funktionieren sie denn heute noch. Und da haben wir zum einen Kongo und zum anderen das Relikt. Sollen wir mit Kongo starten? Was sagt ihr beiden?
Gern, ja.
Ja, passt, würde ich sagen.
Gut. Von der Produzentin Kathleen Kennedy und dem Regisseur Frank Marshall. Von den Drehbuchautoren John Patrick Shanley und Michael Crichton, dem Verfasser des Bestsellers Jurassic Park. In einer streng geheimen Abhöranlage in Houston, Texas, empfängt eine junge Wissenschaftlerin eine Satellitenübertragung aus dem afrikanischen Dschungel über 10.000 Meilen Entfernung. Sie wird Augenzeuge eines rätselhaften Ereignisses, das sie in eine unerforschte Wildnis locken wird. Und in einen Wettlauf mit der Zeit, wo das fehlende Verbindungsglied in der Kette der menschlichen Entwicklung den Schlüssel zur fortschrittlichsten Technologie der Welt bewacht. Kongo, wo der Mensch zur bedrohten Art wird.
Bevor wir loslegen, lese ich mal die Inhaltsangabe von der DVD noch vor, die mir vorliegt. Ich weiß gar nicht, ob der mittlerweile auf Blu-ray erschienen ist. Ich hoffe ja nicht.
Nur in der USA gibt es eine Blu-ray. Tatsächlich.
Wundert mich nicht.
nicht vorweggreifen.
So, und darum geht's. Tief im dunklen Herzen Afrikas, dem unerforschten Kongo, verbirgt sich ein mysteriöses Geheimnis einer untergegangenen Stadt. Ihr Name Sinj. Ein Ort mit unermesslichen Reichtümern. Das amerikanisierte Hightech-Unternehmen Traviscom schickt eine achtköpfige Crew in den Kongo. Die Satellitenübertragung zeigt, dass das Team Sinj gefunden hat. Doch als dann erreicht die Gesellschaft in Amerika nur noch Bilder des Grauens. Völlig zerstörte Ausrüstungen sowie Leichen sämtlicher Teammitglieder zeugen von einem grauenvollen Ereignis. Danach verbricht die Bindung komplett ab. Unter der Leitung der Technologieexpertin Karen Ross startet eine zweite Expedition und wird im Dschungel mit den tödlichen Geheimnissen von Sinj konfrontiert. Okay. Wann habt ihr denn den Film das erste Mal gesehen und wie wirkt der auf euch? Carlo, hast du da was zu erzählen?
Ja, ich habe ihn 95, August 95, Sommerferien, waren in Bayern, im Kino gesehen.
Okay. Ich habe irgendwie mitgerechnet, wenn ja. Ich ehrlich bin.
Ich auch.
Ich war damals, 10 war ich. Es war ja ein schöner Sommer. Es war auch der Sommer von Batman Forever und Waterworld.
Durftest du den dann schon gucken, Carlo? Mit 10 Jahren?
Naja, der hat ja eine FSK 12er Freigabe gehabt.
Ja, meine ich ja.
Also da hast du dich aber dann trotzdem reingeschmuggelt.
Und das in Bayern, da nein, geht doch bestimmt, da werden doch früher, die Hände abgehackt.
Das waren die guten alten Zeiten. Du bist früher einfach ins Kino am Nachmittag, Sonntagnachmittag oder weil ja eben Sommerferien waren auch unter der Woche und hast einfach dein Ticket kaufen können. Damals hat es keinen Menschen interessiert, wie alt du bist. So war das. Aber gut, ich glaube, als 10-Jähriger habe ich, ich habe immer das Glück gehabt, schon etwas älter auszusehen, als ich dann immer letztlich war. Das hat mir dann immer große Vorteile verschafft, dann wahrscheinlich auch eben bei Kongo und
dein Vollbart mit 10 hat es dir dann ermöglicht, oder?
Ja, so ähnlich.
Die Halbglatze und die Augenringe, ja.
Gut, und ich habe ihn schon in der Cinema da habe ich ausgiebig drüber gelesen gehabt damals. Und ich wusste ja, der ist von Michael Crichton, vom Romanautor von Jurassic Park. Und ja, ich habe mir damals dann wahrscheinlich so eine Art Jurassic Park erwartet, bloß mit Gorillas im Dschungel. Das war es dann eher weniger, aber ich hatte, soweit ich mich entsinnen kann, als Zehnjähriger durchaus meinen Spaß und war aber auch etwas verschreckt von manchen Szenen, die, wo ich mir damals schon gedacht habe, hoppla, ab 12. Aber ja, es war trotzdem ein schöner sommerlicher Kinoausflug. So habe ich Kongo in Erinnerung. Und ich mochte den Film damals. Und späteres dann über den Film nachher.
Wie war's bei dir, Jacko?
Bevor ich das sage, schön, dass du das sagst, Carlo. Ich finde nämlich, das ist eigentlich ein Film, der ist perfekt für 10-jährige Jungs, aber eigentlich dürfen die den gar nicht gucken, aufgrund gewisser Dinge, die da passieren. Also der ist völlig für die falsche Zielgruppe gemacht. Ja, bei mir ist es so, ich war eigentlich der Meinung, dass ich Kongo irgendwann mal auf VHS oder im Fernsehen gesehen habe in den 90ern und war mir jetzt aber bei der Rücksichtung gar nicht mehr so sicher, ob ich den mal komplett gesehen habe. Es kann auch gut sein, dass ich da mal reingeschaltet habe oder dass der mal irgendwo auf einem Videoabend lief und ich bin nur dazugekommen oder so. Ich kannte ein paar Szenen, aber ganz vieles war ich mir nicht sicher, ob ich das überhaupt schon mal gesehen habe. Im Prinzip war es so gesehen eine Neusichtung.
Bei mir ist es eine Mischung aus euren beiden Geschichten. Ich war nämlich zu jung fürs Kino. Wann kam er? 95, glaube ich, in Deutschland. Ja. Und da müsste er 96 auf Video erschienen sein. Und das müsste dann das Jahr gewesen sein, wo mein guter Freund Urst 11 Jahre geworden ist und zu seinem Geburtstag einen Videoabend veranstaltet hat, wo unter anderem Kongo lief. Und ich war noch 10. Der Film war ab 12, dementsprechend hatten wir direkt schon, wir sehen jetzt gleich einen Film ab 12. Oh. Wir waren nach der ersten Szene relativ verstört, aber ich muss sagen, der 10-jährige Kühne hat den Film gefeiert bis zum geht nicht mehr.
Ja, sag ich ja, genau die Zielgruppe, ne?
Das ist, ich glaube, wir gehen später auch ein bisschen auf die Tonalität des Films ein. Also es ist eine sehr, sehr komische Mischung gewesen und ich kann mich noch daran erinnern, dass ich zumindest damals bei der Erstsichtung sagte, wow, was ein Film. Ja. Wie er jetzt auf uns wirkte, müssen wir gleich mal herausfinden. Ich habe noch ein paar Zahlen rausgesucht.
Aber darf ich ganz kurz mal dazwischen kriegen? Ja, weil wo du das erzählst, der Geburtstag und dann wurden so Filme gezeigt. Ich hatte auch mal so einen Kindergeburtstag, also bei einem Freund von mir. Und ich glaube, das war auch der 9. oder 10. Und da hat der Vater einfach mal so Lost Boys aus der Videothek ausgeliehen. Ja. Aber das war ein super Kindergeburtstag. Wir fanden in alle Klasse, es gab Hot Dogs und es gab so Lost Boys. Das war geil.
Ja, gut, mit Lost Boys macht man auch wenig verkehrt, ne? Ich hatte die ganze Zeit im Kopf, dass der Film irgendwie gänzlich untergegangen ist, dass der irgendwie, also ich habe ihn auch vergessen tatsächlich. Und jetzt habe ich mir mal ein paar Zahlen angeguckt. Der hat bei einem Budget von 50 Millionen, was ich für so einen Film schon erstaunlich finde, hat er einfach mal 152 Millionen weltweit eingespielt. Oho. Ohne dass jetzt auch eben die VHS-Verkäufe dazu kamen. Ich war ein bisschen erstaunt über. Also ich halte das schon für so eine Art von Film durchaus für einen Erfolg.
Ja, ja, aber ich kann mir gut vorstellen, dass genau das, was Carlo auch widerfahren ist, da reinging. Und ich glaube, das war auch der Grund, warum die Produzenten den überhaupt, also einen relativ großen Film daraus gemacht haben, wegen der Jurassic Park-Effekt. Ne? Michael Crichton und alle dachten sich, boah, Jurassic Park und jetzt kommt der neue Film von ihm. Und ich glaube, das hat bei vielen gezogen.
Das mit Sicherheit. Also Michael Crichton war ja dann in den 90ern sowieso so ein Kandidat neben Stephen King und Tom Clancy und
John Grisham.
Ja, genau. Nonstop irgendwelche Kinoadaptionen bekommen haben. Also die Bücher Wiege der Sonne von Michael Crichton, ne? Dann ja, Sean Connery. Und Wesley Snipes. Alles so Adaptionen, die halt dann eben nach Jurassic Park so richtig in Mode waren. Und der Kongo war da ja mittendrin praktisch, 2 Jahre nach Jurassic Park. Da haben die sich natürlich, glaube ich, um die Rechte gewisser Geschichten gestritten, die Studios.
Ne? Jetzt muss man aber auch sagen, dass natürlich die die Weichen für den Film. Also ich war wieder erstaunt, wie gut der auf dem Papier eigentlich funktionieren müsste. So, du hast die Geschichte von Michael Crichton. Du hast Schauspieler wie, ja, die waren damals wahrscheinlich noch nicht alle auf dem Peak, aber du hast Laura Linney, die ich sehr, sehr gerne mag. Du hast einen Tim Curry mit dabei. Du hast selbst Ernie Hudson ist ja auch noch irgendwie so ein Zuschauerliebling. Ja,
damals auf jeden Fall noch. Damals kannte man den auch noch.
Ja gut, ja. Das ist lange vorbei. Dann hast du natürlich, gut, den kennt jetzt niemand mehr, aber Grant Haseloff hat ja, glaube ich, in jedem 90er-Film mitgespielt. mit True Lies und allem Möglichen und Dante's Peak. Und dann hast du ja noch als Regisseur Frank Marshall, der ja mit Arachnophobia auch schon bewiesen hat, dass er durchaus Tierhorror kann.
Und so. Nicht unterschlagen, du hast in der Eröffnungsszene natürlich den famosen Bruce Campbell. Ah,
Bruce Campbell, genau. Der macht auch noch mit in einer für mich viel zu kleinen Rolle.
Ja, leider.
Ne, dann hast du Effekte oder Creature-Effekte von Stan Winston. Und du hast einfach eine Story, in der es um, das war ja jetzt in der Inhaltsangabe gar nicht mit drin, du hast eine Story, da wird ja auch kein Hehl draus gemacht, wo es dann einfach um mordlüsterne Gorillas geht. Und wenn ich alle Zutaten zusammennehme, für mich erstmal ein grandioser Film auf dem Papier.
Ja, wobei ich auch sagen muss, wäre das Buch nicht von Michael Crichton, glaube ich, hätte sich da kein Studio so rangewagt. Weil die hätten wahrscheinlich gesagt, was ist das denn für ein Quatsch? Also auf dem Papier.
Aber wobei, Chago, wir befinden uns in den 90ern. Weitaus mehr zugelassen, als man das heute noch machen würde.
Das stimmt. Das wurde schon alles verfilmt, aber dann doch eher in etwas kleineren Rahmen. Ja. Sagen wir es mal so. Ja,
vertue dich gleich nicht. Ich habe gleich noch zu unserem zweiten Film habe ich auch noch ein paar Facts. da wirst du mit den Ohren schlackern.
Okay.
Aber ich kann es direkt vorwegnehmen. Ich habe mich bei der jetzigen Sichtung hatte ich einen Konflikt mit mir selbst. Und zwar der 10-jährige Kühne musste jetzt ankämpfen gegen den 35-jährigen Kühne. Und der 35-jährige Kühne hat leider gewonnen, weil die ganzen Zutaten, so gut sie auch klingen, passen für mich überhaupt nicht zusammen. Wie ist es bei euch?
Carlo, du darfst?
Die Faszination, die ich als 10-Jähriger dafür hatte, die ist natürlich weg. Ich habe jetzt, glaube ich, das dritte Mal in meinem Leben gesehen. Also einmal im Kino, einmal im TV und dann jetzt auf der DVD, die ich schon länger habe. Und jetzt ist der Film mehr so ein Guilty Pleasure für mich geworden. Also ich liebe den eigentlich immer noch total, aber halt eben auf seine total trashige Art und Weise, ne? die er ja tatsächlich ist. Es ist ja, Kongo kommt ja rüber als so ein richtiges Big Budget B-Movie-Ding, ne? Was ja viele Sachen in den 90ern eben waren. Deswegen habe ich ja vorhin schon mal darauf hingewiesen, ne? In den 90ern die Studios, die kannten da nichts. Ne? Es ist ja viel Genre-Kino in den 90ern groß verpackt worden. Also das hätten die wahrscheinlich in den 60ern, 70ern einfach in Autokinos gezeigt.
Und da wurde, das war mein Gedanke.
Ja, also mit Killer Gorillas. Ne? Ist Genre-Kino. Das hätte Roger Corman irgendwo auch mal produziert, wahrscheinlich.
Exakt.
Zwischendrin. Und ich finde den so wie er ist, einfach immer noch toll, weil er Absurditäten aneinander reiht. Szenen, die unfassbar sind, die fürs Hollywood-Kino unfassbar sind teilweise. Also nur kurzes Beispiel, ich schwenk mal aus kurz.
Ja klar.
Da ist ein Gorilla, der hat irgendeinen Elektrohandschuh an und spricht mit Zeichensprache und kommen Wörter raus. Der Affe, der Gorilla, Amy, da spricht der Affe einfach. Das ist ein sprechender Affe. Das ist schon. Dann hockt er in einem Privatchat und raucht eine Zigarre und trinkt zur Beruhigung Champagner.
Martini.
Hallo, das ist so fantastisch, irre. Ich finde es nur grandios, einfach da, dieser Gorilla da mit der Zigarre sitzt und die raucht genüsslich. Das sind diese Effekte von Stan Winston. Das sind auch immer noch ganz tolle Effekte, finde ich. Also diese mechanischen oder auch diese, sind ja auch teilweise Menschen in Kostümen gewesen bei Kongo. Es kommt für mich echter rüber, als wenn die jetzt zum Beispiel digital gewesen wären. Ne? Diese Gorillas. Und wie Amy da im Flugzeug sitzt und diesen Martini da schlürft, unfassbar. Und die Dialoge dazu, also das sind so Dinge, eigentlich ist es totaler Quatsch, aber der ist so charmant und so wunderschön inszeniert in der Hinsicht, ich mag das richtig. Das ist mir früher als Zehnjähriger gar nicht aufgefallen, da war ich eher mehr auf die Action immer fixiert und eher weniger auf solchen Schmarrn. Aber umso älter ich geworden bin, umso mehr schätze ich jetzt solche Filme, die sowas bringen. Vor allem, wenn es Big-Budget-Filme sind hier. Ne? Also Paramount Pictures, Kongo. Sowas bringen die dann auch in den 90ern. Unvorstellbar heutzutage.
Ne? Oha. Stimmt. Wie hat dir jetzt die Sichtung gefallen, Jacko?
Ich glaube, wir hätten vorher bei Carlo ein paar Zeitungen auslegen sollen. Da können wir gleich feucht aufwischen nach der Rede. Aber, also, ich kann vielem, was Carlo sagt, durchaus zustimmen. Es ist so ein Für und Wider bei mir. Ich finde auch, der hat einen total irren Charme. Der ist sehr kurios in seiner Mischung, weil es eben einerseits so Big-Budget-Kino ist, was teilweise verdammt gut aussieht. Ich finde nämlich auch diese Effekte, gerade wie Amy da präsentiert wird, das ist super. Das sieht echt klasse aus, gerade für Mitte der 90er. Und auf der anderen Seite ist es natürlich so eine eigentlich total trashiger Abenteuer-Mumpitz, wie du schon sagst, das ist so ein Roger Corman oder auch ein, na gut, Jack Arnold war eigentlich zu gut, aber so, das wäre so der Produktionsrahmen, wo sowas sonst eigentlich erschienen wäre. Einfach so Drive-in-Monster-Blödsinn. Und dass die das jetzt einfach mal so ganz groß aufziehen, ist auch schon erstaunlich und machen das dann, gerade was die Effektarbeit angeht, sehr, sehr gut. Und ich finde, gerade am Anfang hat der Film auch viel Witz. Also ich finde das zum Beispiel auch sehr charmant, wenn Amy da im Flugzeug sitzt und ihren Martini sippelt. Und ich finde sowieso, die wird ja auch irgendwie immer, wenn es ein bisschen gefährlich gleich wird oder rasant wird, wird sie ja vorsorglich erstmal betäubt. Das war so ein bisschen wie BA beim A-Team. Bevor der fliegen muss, kriegt er erstmal so einen Burger mit irgendwie Schlafmittel drin. Das war bei Amy auch so. Das fand ich sehr charmant. Und dass der auch so ganz überzogene, skurrile Charaktere wie Tim Curry, der diesen rumänischen angeblichen Milliardärspiel, wo man auch gleich weiß, dass der entpuppt sich irgendwann als hinterlistiger Schurke, der das auch so spielt wie, hallo, ich bin's hier, der Typ, der euch alle verrät irgendwann. Aber ist ja egal, in so einem Film darf man das. Ne? Die machen da auch kein großes Geheimnis draus. Das hat schon viel Witz. Irgendwann hat der mich irgendwann nicht mehr gehabt, weil der auch viele Sachen drin hat, die ich auch sehr, sehr albern finde und die hätte man auch besser machen können. Also ich hätte den da noch ein bisschen zünftiger gerne gehabt an manchen Stellen und weiß ich nicht, so Dinger, wenn sie dann mit einer Leuchtpistole irgendwie so Wärmelenkraketen abschießen, das war mir auch eine Spur zu blöd.
Ach, das ist doch, aber ja, klar, also ich verstehe dich da auch, man hätte den sehr, sehr einfach sogar in eine ernste Richtung inszenieren können.
Ich sag nicht ernst, aber der hätte auch zackiger sein können. Ja, also mach daraus wirklich so ein
ja.
Also ab FSK 16 Fanzblätter-Monsterfilm draus, dann hat der noch viel, viel mehr Gehalt.
Da hättest du viel daraus machen können, aber du hättest da wahrscheinlich auch eine wissenschaftliche Ebene, die wahrscheinlich ja da weggelassen wurde. Ich kenne jetzt den Roman von Michael Crichton nicht, aber ich kenne ihn als Autor. Ich weiß, dass er da immer sehr wissenschaftlich auch Bücher geschrieben hat, ne?
Ja, was mich dann aber wundert, ist, dass diese Technik, die da verwendet wird mit der Amy, dass die halt ja quasi über mehrere Zeichensprache das dann in verbale Sprache umsetzen kann. Das finde ich eigentlich eine ganz geile Idee, aber irgendwie wird das im späteren Verlauf, ist das gar nicht mehr so wichtig für den Film. Klar, sie kann zwar immer noch sich irgendwie mitteilen, aber ich hätte gedacht, da kommt noch mehr mit. Verstehst du, was ich meine?
Ja, wobei... Ich glaube, im Buch war es aber so. Ich habe es vor Jahren mal gelesen, aber habe es überhaupt nicht mehr präsent. Es musste zu der Zeit gewesen sein, als ich auch Jurassic Park oder als auf Deutsch Dino Park gelesen habe. Es ist auf jeden Fall drin, aber ich weiß auch nicht mehr, in welcher Form es war. Aber ich glaube, ich stimme da Carlo zu. Also Michael Crichton hat meistens noch sehr, sehr viel wissenschaftlichere Ansätze an die ganze Technik und sowas dran gehauen. Ne? Mhm.
Wobei, es wird ja, wenn wir da mal aufs Finale zum Sprechen kommen, wird es ja dann nochmal richtig ulkig, was den Affen betrifft, unseren Affen Amy und seine verbale Zeichensprache.
Ich habe euch jetzt vieles sagen lassen.
Ja. Jetzt kommt Kühle.
Ich muss jetzt einmal dazwischen
grätschen. Jetzt wird es gefährlich.
Ja, mache mal.
Jetzt wird es wirklich gefährlich. Also ich fand den Start erstmal super. Und hatte mich da auch damals als Zehnjähriger und auch heute noch gewundert, welche Tonalität der Film da tatsächlich anspricht. Weil wir sehen einen rausgerissenen Augapfel in Großaufnahme. Wir sehen zerfetzte Leichen vor der Kamera, wo ich auch aus heutiger Sicht sagen würde, könnte man durchaus auch ab 16 durchgehen lassen. Aber die Tonalität, die ändert sich plötzlich, weil dann habe ich genau solche Scheißszenen wie mit dem Martini und mit dem Rauchen, die für mich wirklich nur affig und albern waren.
Ja, affig, genau.
Ich bin bei euch. Ich glaube, als Trash-Film, wenn ich mir den als Trash-Film angucke und vielleicht sogar noch mit ein paar Kumpels und ein paar Bierchen dabei, dann kannst du dich herrlich darüber lustig machen. Aber ich saß jetzt alleine bei meiner Sichtung auf der Couch und dachte mir, oh. Aber was ich viel, viel schlimmer finde, ich lasse diesen 90er-Jahre-Humor, den lasse ich ja fast noch durchgehen. So, da ist jede Zeit ja auch ein bisschen eigen. Guck dir Filme aus den frühen 2000ern an, da hast du Witze, wo du dir den Kopf packst und dir denkst, boah, lass das. Ich finde den Film so lame. Der ist so endlos langweilig, weil obwohl ständig was passiert, und das ist die große Kunst dieses Films, obwohl ständig was passiert, ist das Ding einfach nicht spannend.
Nein, spannend ist der wirklich nicht. Da gebe ich dir.
Da sitzen die in einem Flugzeug und dann werden Raketen auf die abgeschossen. Und anstatt dass da Dramatik aufkommt, geht Laura Linney, die eine Forscherin ist, einfach an so einen Kasten dran in aller Seelenruhe, nimmt eine Leuchtpistole raus und schießt auf die Rakete. Und dann sagt der andere, ach ja, das ist jetzt eine tolle Idee und schießt da auch drauf. Und diese Sequenz ist so langweilig inszeniert. Wir haben ja noch später, die übrigens effekttechnisch großartig aussieht, wie die auf Flößen durch so einen Fluss rasen und dann greift ein Nilpferd an.
Ja.
Und ich bin übrigens für viel, viel mehr Nilpferde in Filmen.
Das habe ich mir hier notiert. Warum gibt es keine Horrorfilme mit Nilpferden? Das war super. So. Ja, genau das.
Ja, aber nicht, wie Frank Marshall das inszeniert hat, weil auch da kann ich mir eine Seifenblase angucken und die ist einfach spannender als diese 30, 40 Sekunden Sequenz. Also ich finde das so traurig, was gerade in der ersten Stunde oder in den ersten zwei Dritteln einfach links liegen gelassen wird an Potenzial. Und wenn es wenigstens etwas, ich will nicht sagen, dass er langweilig im Sinne davon ist, dass nichts passiert. Aber das hat mich alles so mit so einem Schulterzucken zurückgelassen. Das Finale möchte ich da noch gleich gesondert betrachten. Aber ich habe wirklich gedacht, das darf doch nicht. Wir haben das Campus überflutet. Eigentlich fließt alles weg und eigentlich müssten alle Gerätschaften kaputt sein. Und der macht da gar nichts draus. So, ja. Es ist nass. Also, Amy mag kein nass.
Weil du sagst, mit dem Nilpferd, das ist auch ein Punkt, den ich mal notiert hatte. Also ich finde diese Nilpferd-Angriffsszene, also da steckt viel Potenzial drin. Wahrscheinlich konnten sie es, oder wussten sie nicht, wie sie es länger inszenieren konnten. Wäre auch zu aufwendig gewesen, habe ich vermutet. Aber das wäre so toll gewesen in dem Film, wenn die da praktisch so einen gefährlichen Roadtrip bis zu ihrem Ziel hingelegt hätten durch den Dschungel. Du hättest so viel andere Viecher noch zum Einsatz bringen können. Aber vermutlich war das alles zu aufwendig.
Du
hättest ja eine richtige Tour de France draus machen können, quer durch den Dschungel mit irgendwelchen anderen Tieren. Ne?
Aber generell, der Film suggeriert mir ja, dass ich ihm diese, das heißt übrigens Tour de France, glaube ich.
Tour de France, Mann,
nicht Tour de France.
In Frankreich gibt es nicht so viele Nierfälle, habe ich gehört.
Der versucht mir das ja zu suggerieren. So, ich hab das auf dem Flughafen, wo Rebellen einen Flughafen in die irgendwie übernehmen. Dann werden die entführt. Das ist die langweiligste Entführung, die ich jemals gesehen habe. Dann gibt's noch die Silbergorillas, die noch bedrohen. Dann habe ich eben das im Flugzeug. Ich habe das mit dem Nilpferd. Ich habe eben Wetterlagen, die komplett unnötig sind. Und das ist mir alles so todesegal. Ich weiß nicht, ob es wirklich Die Animation von dem Nilpferd sah ja sehr gut aus. Und ich habe auch in dem Making-of gesehen, das haben sie ja nachgebaut, in so einem Wassertank nachgespielt. Aber du hättest ja eventuell so eine ganz, ganz kurze weiße Hai-Sequenz draus machen können. So, dass die dann nur da durchschwimmen und dann wird einer nach unten gezogen oder die wissen nicht, wo das Viech jetzt ist und so. Ich glaube, das hätten die auch mit den tricktechnischen Möglichkeiten machen können. Aber da hat es dem Film überhaupt nicht dran gelegen, da sowas draus zu machen, war mein Eindruck zumindest.
Da bin ich mir sogar sicher. Also ich glaube nicht, dass es dem Film daran gelegen ist, wirklich einen richtig spannenden, eventuell sogar unheimlichen Film da auf die Beine zu stellen. Das ist wirklich eher so eine, wie so eine Vergnügungspark-Show. Also das meinte ich ja auch. Das ist eher ein Film, der kleine Jungs anspricht, wo es immer irgendwas Dolles zu sehen gibt. Da passiert wieder irgendein Unsinn, der aber unterhaltsam ist, statt spannend. Und also auch was du eben angesprochen hast, dieser Putsch da am Flughafen, wo die dann entführt werden, das ist ja eigentlich auch nur eine einzige Farce. Also das ist ja bewusst so, hier so afrikanischer Staat, hier wird alle 5 Minuten gibt's den Regierungsumsturz und man weiß schon gar nicht mehr, wer in der Macht ist. Das ist ja eigentlich ein Joke. Und dieser ganze Film nimmt sich ja nicht die Bohne ernst und will das gar nicht. Das verstehe ich schon irgendwie. Ich hätte es aber auch lieber gehabt, wenn der einfach irgendwann mal spannender oder saftiger wird. So ist er halt, ja, ich finde, man kann sich das so ganz nett angucken und sieht ja immer so, dass die Ironie durchblitzen, aber das reißt einen nicht vom Hocker. Absolut nicht, wenn man älter als 12 ist oder Carlo heißt.
Ja, also vor Spannung habe ich mich jetzt nicht ins Sofa gekrallt, aber ich hatte da durchaus wirklich, wie du sagst, Chago, Vergnügungspark. Also es war jetzt, wie als wenn ich hier mal durch Disneyland marschiere und
ja, genau
hier
das.
Und dort und da. Und ich fand es wieder toll. Also ich kann mich an solchen Dingen erfreuen nach wie vor und fand ich's cool hier, Nilpferd. Hätten sie ein wenig mehr draus machen können, aber ich fand's cool, da war ein Nilpferd. Der Gorilla raucht eine Zigarre. Finde ich super. Also da könnte ich sowieso feiern. Ganze Zeit, diese Szene. Aber ja, ich finde den also da kann ich mit Kühle nicht konform gehen. Ich finde den eigentlich recht flott in seiner Erzählstruktur. Einfach quer durch den Park und scheiß auf die Spannung. Das Ding ist wirklich für 12-Jährige, so vom Spannungsaufbau und so. Aber es macht unheimlich Spaß. Und dann hast du ja noch diesen tollen Score von Jerry Goldsmith, der ja...
Das musste
der,
kommen.
Der ja, den finde ich ja auch sehr, sehr ansprechend. Ne? Also es wird ja in Filmmusik-Fankreisen immer behauptet, er hätte in den 90ern so richtig die Flaute gehabt oder nur wenig tolle Musiken geschrieben, aber ich finde jetzt auch Kongo, den finde ich solide, aber der passt auch wunderbar. Das ist auch wie so, wenn du durch den Dschungel marschierst. Der bringt den richtigen Rhythmus für dieses Abenteuer mit. Ja? Also diese ganze Packung, Vergnügungspark, die passt für mich. Ich habe da wirklich meinen Spaß bis in dieses Finale, das auch wieder glänzt mit absoluten Irrsinn.
Bevor wir kurz ins Finale reingehen. Wir werden uns heute eh nicht einig, Carlo. Ich glaube, heute werden wir keine Freunde, weil ich finde den Soundtrack echt schrecklich. Ich finde den wirklich nervig. Aber ja, ich verstehe das. Und wie ich gerade sagte, ich finde nicht, dass der Film langweilig ist, sondern er ist nur lame inszeniert. Also ich habe lieber einen Film, der so 2-3 lange, gut ausgebaute Spannungssequenzen hat, als 9 oder 10 halbgare Sachen hingeworfen. Aber ich verstehe dich voll und ganz und ich verstehe auch Jacko dabei und ich würde es ja auch gerne so finden. Nochmal, ich befinde mich im Konflikt mit meinem 10-jährigen Ich, aber ich glaube, einiges, was dazu beigetragen hat, war, dass ich auch nie das Gefühl hatte, dass sie auch nur annähernd im Dschungel waren, weil ich fand das Set-Design unterste Kanone.
Och.
Ja. Boah, also die laufen 5-mal am gleichen Baum vorbei, aber sind schon tagelang gewandert. Also ich habe nicht das Gefühl, die sind im Dschungel. So, mir fehlt dieses Schwitzige. Ich meine, ich vermute mal, dass ihr beide Predator gesehen habt.
Ja.
So, worum geht's da?
Da ist niemals außer Frage, dass der nicht im Dschungel spielt. Bei Kongo war das so, wie sagen die Jugendlichen heute, Dschungel auf Wish bestellt.
Ja, aber nochmal, das ist ja auch ähnlich wie bei diesen ganzen alten Abenteuer-B-Movie-Schinken. Da sieht man auch, dass das nicht im Dschungel gedreht ist. Da weiß man halt, die haben da so ein paar Gummibäume mit ein paar Plastikblättern hingestellt und das ist alles komplett im Studio gedreht. Da ist der ja noch etwas anders. Aber das soll, glaube ich, auch diesen Charme suggerieren. Das ist, glaube ich, gar nicht das Anliegen.
Also jedenfalls guckt alles sehr dicht bewachsen aus. Das muss der auch erstmal bringen, so ein Studio voll zu pflanzen mit so Gummibäumen und Pappmaché-Ruinen. Das, ich meine, gut, ich kann mich an Videospiele erinnern, wo du dann irgendwann mal in einem Dschungel bist. Das hat in etwa einmal so ausgesehen.
Ja, aber ich glaube halt wirklich, dass es nicht der Anspruch des Films ist. Nee. Also wenn man da mit dem Anspruch rangeht, dann ist es natürlich enttäuschend. Aber ich denke halt eher nicht. Ich sehe das bei dem auch alles sehr sportlich, ohne das jetzt auch über Gebühr zu feiern. Vielleicht tat es mir auch ganz gut, dass ich den eben nicht so gut in Erinnerung hatte oder auch nur so bruchstückweise mal vor x Jahren gesehen habe. Ich konnte da relativ unbefangen rangehen und musste dann eben nicht im Clinch mit meinem 10-jährigen Ich liegen oder so und konnte den heute relativ entspannt so
gucken. Ja, also ich glaube auch, als ich jetzt so dran zurückgedacht habe, bevor ich ihn jetzt nochmal geguckt habe, ich bin ja mit ganz anderen Voraussetzungen reingegangen. Also ich hatte den, wie gesagt, damals auf diesem Geburtstag gesehen und hatte noch so im Kopf, ich habe gerade mal geguckt, ich habe bei Movie Break vor 2 Jahren da mal sowas zu geschrieben, ohne den gesehen zu haben, und habe da reingeschrieben, auch ja, ist eine ganz nette Sonntagsunterhaltung, kannst du machen. Ich glaube, mein Problem ist, ich konnte mich haargenau an die erste Szene mit Bruce Campbell erinnern, mit dem Augapfel, und ich konnte mich an das Finale erinnern. Und jetzt glaube ich, Carlo, vielleicht nähert sich unsere Freundschaft jetzt wieder an. Das Finale finde ich auch ganz gut.
Ja, also das ist ja eine Aneinanderreihung an absoluten Quatsch-Szenen, die richtig schön charmant sind. Und die drücken dann trotzdem im Finale nochmal richtig auf die Tube. Also die bösen Gorillas kommen ja dann mal richtig, richtig zum Vorschein. Auch wenn die eigentlich, das war mir so eigentlich auch nicht mehr bewusst, gar nicht so oft zu sehen sind im ganzen Film.
Nee, aber es kommt einem dann rückwirkend wahrscheinlich so vor. Das ist ganz gut gemacht. Das machen ja viele, also einige Filme machen das ja relativ gut, dass man glaubt, man hat da ganz viel gesehen und eigentlich ist das gar nicht so viel. Aber durch die Inszenierung wirkt es im Nachhinein so.
Ja. Berühmtes Beispiel. Ja, aber so soll es ja auch sein.
Ja, das ist halt wie bei Scarface, die Kettensägen-Szene, ne? Wo hinterher jeder dachte, du hast da gesehen, wie jemand zersägt wurde, und eigentlich hast du nichts gesehen. Ne?
Ja. Ich habe noch gedacht bei dem Finale, als dann ganz kurz diese, ich weiß nicht, ob die euch aufgefallen sind, diese furchtbaren Zeitlupensequenzen, wenn die Affen das erste Mal auftauchen, ja. Da habe ich auch gedacht, okay, das kann auch nur in den 90ern passieren. Und dann hatte ich Angst. Aber dann muss ich zugeben, dann geht's ja doch ziemlich flott zur Sache. Und da passiert dann auch wirklich was. Und da finde ich auch, ist die Spannungskurve etwas besser angezogen dabei. Mhm. Ich meine, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, die campen ja irgendwann vor diesem Tempel, wo die diese Automaten. Im Übrigen hat mich das an eine Szene erinnert aus Aliens, die Rückkehr, aus dem Director's Cut. Wo sie diese automatischen Maschinengewehre da hinsetzen und immer wenn sie irgendwas bewegt, die dann automatisch darauf losballern.
Ja.
Ja.
Die einzige Frage, die ich mir gestellt habe, wenn die doch wissen, dass in dieser Ruine diese Killer offen hausen, warum campe ich direkt vor dem Eingang?
Ja, weil es den Film
einfach. Da hatte ich so das Gefühl, das machen die, weil es im Drehbuch steht.
Naja, du musst sowieso da wieder hin. Dann kann man auch gleich da campen und muss den ganzen Weg wieder zurücklatschen mit dem Equipment. Das ist heiß.
Nein, die wollten sich nicht so viel bewegen. Die wollten noch abhauen.
Ach ja, siehst du? Das habe ich schon gar nicht mehr auf dem Schirm.
Die haben gesagt, nö, reicht jetzt. Hier sind Killeraffen und durch diesen Einsturz kommen wir eh nicht an die Diamanten dran. Gut, einpacken, abhauen, weil die ja jetzt bis dato auch schon ein paar Todesopfer haben.
Ja, gut. So gesehen macht das dann nicht wirklich viel Sinn.
Aber okay, ob man jetzt bei einem Film wie bei Kongo, ob man da jetzt so aufs Drehbuch achten muss, weiß ich nicht.
Ja, natürlich nicht.
Nein.
Und da finde ich auch wieder komisch, wie die Tonalität auf einmal wieder dreht. Also spätestens, wenn die mit dem Laser die Affen da in 2 Hälften da zerschnitzeln und hier noch einen Arm ab und da nochmal einen durchgeschnitten und hier nochmal ein Loch im Kopf. Für wen soll der Film
sein? Ja, genau das.
Es ist beachtlich, dass dann auf einmal in so einem Film dann so ein Härtegrad dann wieder hochgedreht wird. Das ist irgendwie total Baller irgendwie.
Wisst ihr, da fällt mir jetzt ein ganz dummer Vergleich eigentlich an. Ich finde eigentlich, es passt ganz gut. Für wen ist dieser Film gemacht? Ich weiß nicht, ob ihr den Film, Carlo kennt den bestimmt, Jungfrau unter Kannibalen kennt.
Ja.
Oder, ja. Das ist auch so ein Film. Da habe ich mir auch mal gedacht, wer guckt sich das aus welchen Gründen an? Also, Kühne, falls du den kennst, weißt du, kennst du den?
Nee, den kenne ich nicht.
Vom berühmten Billo-Schmuddel-Filmer Joe D'Amato mit Laura Gemser, mit der Black Emanuelle in der Hauptrolle. Ja. Da hast du 45 Minuten, so typischen Black Emanuelle-Film. Ich glaube, der hieß auch mal Black Emanuelle, die letzten Kannibalen, ein Alternativtitel. Das ist so ein typischer Soft-Erotik-Film der 70er, wo sie sich halt die ganze Zeit in der Muschi rumspielt. Und eigentlich denkst du, jo, das ist jetzt dazu da, dass die Leute sich da irgendwie einschleudern. Und ich stell mir gerade die Leute so vor, die da halt sitzen nach 45 Minuten mit der Hand in der Hose. Und auf einmal, so geht's dann nämlich wirklich ab, kommen die Kannibalen und die werden von der Muschi an aufgeschlitzt und ausgeweitet. Und du sitzt dann da und denkst dir, oh scheiße, hoffentlich komme ich jetzt nicht, das wäre irgendwie krank. Okay. Das ist genauso das Ding. Diese Mischung ist hier nicht ganz so extrem, aber du hast halt diesen total infantilen Abenteuerfilm und dann wieder so eine Brutalität drin, die eigentlich für das Publikum da nichts verloren hat.
Ganz genau. Ja. Wenn ich so an den Humor denke, so hier mit Martini und Zigarre, gut, wir wissen jetzt, dass Carlo davon auch sehr, sehr begeistert ist. Aber eben, du hast eben so einen Humor da drin, wo ich mir denke, ja, der gefällt Kindern oder dem jüngeren Publikum. Du hast eben so einen seichten Abenteuerfilm, der auch irgendwie nie zu viel will. Er will nicht zu politisch sein, er will nicht zu hart sein, er will auch nicht zu spannend sein, dass es jetzt mehr so eine Geisterbahnfahrt fehlt. Und plötzlich wird er später mit dem Laser rumgesenzt. Und dann verbrennen Affen und Leute werden totgeschlagen. Und also ich war wieder überrascht, wie der Ton des Films sich von jetzt auf gleich wechselt. Spannend auf jeden Fall.
Und Amy springt dazwischen und sagt, geh weg, böser Affe. das sind auch wieder Szenen für die Ewigkeit.
Oh ja. Also generell, dass ich Amy unfassbar nervig fand, aber auch das, oh, und dann muss ja noch dieser, irgendeiner aus dem Off muss ja noch sagen, oh, das verwirrt sie. Aber wie lange? Also der liegt da eine Minute rum und die Affen sind davor so, ja, was mach ich denn jetzt? Das war, es ist auf jeden Fall skurril.
Ja, skurril ist es. Aber ich muss meine Lanze für Amy brechen. Also normalerweise, mich nerven ja grundsätzlich irgendwie sprechende Tiere, egal in welcher Form, immer in jedem Film. Ne? Außer vielleicht bei Animationsfilmen, was ich für Kinderfilme, da muss das so sein. Aber wenn du in irgendeinem Film mit realen Schauspielern sprechende Tiere hast, könnte ich gleich kotzen. Egal wie. Hier hat sie mich gar nicht so gestört. Hier finde ich das charmant. Vielleicht, weil es hier einen technischen Grund gibt, warum sie sprechen kann oder weil sie einfach ganz putzig da inszeniert ist. Ja, ansonsten bin ich da immer raus, hier nicht.
Tja, ist aber wohlgemerkt Amy ein hoch traumatisierter Gorilla, ne? Also wenn die Albträume hat und so, hat schon schlimm erwischt, den armen Affen.
Ja, stimmt.
aber meine Lieblingsszene, wo ich wirklich hier saß und mir dachte, boah, kann mir einfach bitte jemand einen Hammer auf den Kopf hauen, kommt ja, wenn sie dann aus Sinsch geflohen sind und dann finden die ein Satellitentelefon oder ein Funkgerät und dann bricht doch der Vulkan im Hintergrund aus. Und dann gibt's immer diese Schnitte, wo alle drei so ganz die letzten Überlebenden, die stehen dann alle zusammen und alles ist irgendwie harmonisch und dann sagt irgendwer, aber der Vulkan bricht aus. Und in dieser Szene ist keine Musik und dann geht das auf den Vulkan, dann habe ich so epische Musik, als ob gleich die Welt untergeht und dann schneidet der wieder zurück und dann stehen die drei wieder, als wäre das Ringelpiez mit anfassen, wie sie da am Funkgerät sind, ja, und holt uns ab und hier und dann hast du wieder diesen Blick auf den Vulkan und wieder diese Musik dabei.
Ja.
Also wer da irgendwas geraucht hat, weiß ich auch nicht. Also das fand ich auch schlimm.
Amy wahrscheinlich wieder.
Amy, genau. Nee, ich gebe dir aber da auch in vieler Hinsicht recht. Ich bin von der Regie von Frank Marshall auch generell etwas verwundert, muss ich sagen. ich meine, der hat ja gar nicht so viel Regie geführt. Arachnophobia, ja, den fände ich auch recht gut. Aus meiner Erinnerung, wer weiß, wie ich den heute finde. Aber so, ansonsten ist das ja auch eher so ein Produzent. Und der hat ja ganz viel die ganzen Spielberg-Filme produziert. Und so, eigentlich müsste der doch auch gewissen Dingen wissen, wie es besser geht. Hat mich auch manchmal gewundert. Also das ist jetzt nicht der allerbeste
Regisseur,
muss man mal ganz fairerweise sagen.
Das siehst du wahrscheinlich, Produzent und Regie scheint doch noch
was das dazwischen ist was anderes.
Also da das kann das nicht jeder. Also
Nein, natürlich nicht. Aber Arachnophobia beispielsweise, meine ich, war deutlich besser inszeniert für das, was er ist, natürlich. Der geht ja da ein bisschen andere Wege. Aber gerade bei solchen Geschichten und gerade sowas, ich sage ja, so ein Vulkanausbruch, den könnte der Spielberg ja in den 80ern und 90ern, da hätte der ja einen riesen Zinnober draus gemacht, dass es auch gut wirkt. Und ich meine, da kann man sich doch einfach mal die ganzen Filme, die man selber produziert hat, mal angucken, dass sowas nicht passiert in deinem eigenen Film.
Wobei ich meine, bei Arachnophobia sogar mal irgendwo gelesen zu haben, dass der Spielberg viel mitgeholfen hat. In Sachen der Regie, glaube ich sogar.
Der zweite Poltergeist quasi.
Genau, genau. Ja. Naja, gut, und Amy sitzt dann auf der Wiese und hat ihr Trauma bewältigt und freut sich, dass sie jetzt mit ihren Gorilla-Freunden, die vorher noch recht aufmüpfig im Dschungel rumgeklopft haben, ne, der Silberrücken, ja, dass Amy jetzt eben zu Hause ist, ne?
Ja, und da, also ich mag ja eigentlich Dylan Walsh. Ich weiß nicht, ob ihr damals die Serie Nip/Tuck gesehen habt, wo er die Hauptrolle spielt. Finde ich immer noch großartig.
Die super
Serie. Ich glaube, er ist ein guter Schauspieler, aber er ist es nicht in dem Film Kongo.
Ich finde, der geht ja auch total unter. Also er ist halt super blass in diesem Film und jeder Nebendarsteller stiehlt ihm auch tatsächlich die Show, inklusive Amy. Ja. Tut mir leid, aber da ist er, glaube ich, dann auch so als wirklicher Hauptdarsteller im Kino dann auch gescheitert. Mhm. Hatte danach auch, glaube ich, nichts mehr in der Richtung gemacht, ne, oder?
Doch, der hat noch das furchtbare Remake zu Stepfaser gedreht.
Ach ja, hervorragend. Ja.
Und das war, also da war er ähnlich, wo ich mir dachte, jeder andere Charakter in dem Film hat ein höheres Charisma als er, der den, der den Bösen spielt.
Wisst ihr, das so. Wusste ich schon gar nicht mehr, aber das passt wunderbar, weil der Film ist ja auch so furchtbar. Also, das ist ja auch ein Remake, das kein Mensch braucht. Ja, das passt dann auch schon wieder.
Ne? Ja, das Remake ist ja auch nur dafür da, Amber Hart möglichst lange im Bikini zu zeigen. Also, es hat ja keine andere Daseinsberechtigung, so wirklich. Habt ihr noch was zu Kongo, oder wollen wir noch mal ein kurzes Fazit abgeben?
Boah, ich glaube, ich wäre durch.
Ja, ich wäre auch durch.
Dann fange ich an und dann Jacko und dann Carlo, weil dann steigert sich das.
Ja.
Also ich glaube, dass Kongo als Trash-Film mit ein paar Bierchen, mit ein paar Freunden super funktioniert, weil ich glaube, es gibt sehr, sehr vieles, über das man sich hier lustig machen kann. Ich verstehe, warum man diese nostalgische Verklärung hat und sagt, ich finde das immer noch super oder es gefällt mir auch noch einfach. Also hier stehe ich nicht da und rüge euch und sage, ihr habt keine Ahnung. Aber mich hat's einfach nicht abgeholt. Und leider hat in diesem Konflikt der 35-jährige Kühne gewonnen. Ich kann ihm aber aufgrund der guten Eröffnungssequenz, aufgrund mancher Ideen und bei diesem komplett absurden Finale, was ich irgendwie in seiner Dummheit großartig finde, kann ich ihm gerade noch so 3,5 von 10 vom Laserstrahl abgeschossene Affenarme geben. Mehr ist da leider nicht drin.
Okay. Ja, also ein guter Film ist Kongo ganz sicher nicht. Es ist weder ein guter Blockbuster-Film und ein wirklich großartiges Edeltrash-Spektakel ist es auch nicht. Aber ich finde, dass der durchaus einen Charme hat, der 100%ig. Er ist relativ unterhaltsam in vielerlei Hinsicht. Ich kann sehr gut verstehen, wenn man diesen Film nicht mag und denkt, was ist das denn für eine Gurke? Ich kann aber auch den Carlo verstehen, wenn er sagt, er hat mit diesem Film damals sehr viel Spaß gehabt und schätzt auch heute an dem noch viele Dinge. Ich liege da sehr in der Mitte. Das ist ja so ein Film, wie du vorhin gesagt hast, du hattest mal bei Movie Break geschrieben vom typischen Sonntagsfilm. Das wäre für mich so ein Film, den könnte ich mir an irgendeinem Sonntag, wenn ich denke, ach komm, ich habe keine Ahnung, ich habe jetzt Zeit, ich habe keinen Bock rauszugehen, Wetter ist scheiße, ich weiß nicht, was ich gucken soll. Den kann man sich da mal reinschmeißen. Nicht, wenn ich ihn schon 5-mal gesehen habe, aber so, wenn ich den noch nicht kenne, ja, mein Gott, ist ein ganz passabler Zeitvertreib und ich kann einiges an dem lieb haben. Ich muss ihn mir aber jetzt nicht zwingend noch mehrfach angucken.
Ja.
Was gibt's denn noch einen Punkt?
Genau, ach so, natürlich. Das wäre für mich wirklich der klassische 5 trockene Martinis im Flugzeug.
Sehr schön. Okay, naja, dann mache ich mal weiter. Also Kongo ist für mich einfach so ein guilty pleasure. Ich liebe den immer noch. Ich feiere die Zigarren. Ich feiere den Martini. Ich finde die Effekte toll. Ich mag diesen Vergnügungspark-Look überall und die Vergnügungspark-Inszenierung. Die Musik von Jerry Goldsmith. Ich habe mit dem Film einfach nach wie vor meine Freunde. Und ich grüße an dieser Stelle meine liebe Freundin Lisa. Und ich hoffe, wir werden bald mal wieder auch Martini schlürfen können. Die liebt nämlich genauso wie ich diesen Film. An dieser Stelle Gruß raus an dich, Lisa. Muss ich jetzt unbedingt machen. Und ja, ich gebe den 7 Martini-Gläser mit Affenköpfen.
Mit Affen.
Okay, Lisa, Grüße auch von mir unbekannterweise. wir springen 2 Jahre weiter, denn da erreicht uns der Film Das Relikt.
Bailey?
Ja?
Hörst du was?
Nein!
Jacko, du hast vorhin schon mit den Ohren geschlackert, als du sagtest, Budget 50 Millionen für so ein Creature-Feature. Das Relikt toppt das nämlich.
Wollen wir nicht erst die Inhaltsangabe machen, klassischerweise?
Ja, dann mach zuerst die Inhaltsangabe.
Ja, okay.
Ja, mach doch jetzt.
Okay, dann wollen wir mal. Also, Angst und Schrecken herrschen im Museum für Naturgeschichte in Chicago. Ein grauenvoller Mord überschattet die Vorbereitungen für eine große Ausstellung. Und der Killer treibt noch immer sein Unwesen in den Tiefen des Museums. Ein denkbar schlechter Zeitpunkt für die geplante Eröffnungsparty. Lieutenant Vincent D'Agosta startet zu einem Wettlauf gegen die Zeit. Zusammen mit der Evolutionsbiologin Dr. Margot Green forscht er in den verzweigten Gewölben nach dem gnadenlosen Killer und versucht zu klären, welche Rolle die beiden geheimnisvollen Kisten aus Südamerika spielen. Bald steht jedenfalls fest, die Wahrheit ist schrecklicher, als alle vermuten. So, jetzt darfst du wieder. Hallo.
Nee, jetzt will ich nicht mehr. Nein, Budget haben sie noch mal. Das Budget bei dem Film liegt tatsächlich sogar bei 70 Millionen.
Das finde ich gerade für die 90er und für den Film unfassbar. Das sieht man dem auch nicht immer an.
Nee, und auch das. Es gibt einen Roman, The Relic, von Douglas Preston und Lincoln Child, die nicht unbedingt so bekannt sind. Ich mag sie sehr gerne, könnten aber für meine Begriffe ruhig etwas bekannter sein und es dürfen auch gerne mehr Geschichten von denen verfilmt werden. Da sind tolle Sachen dabei. Aber gerade im Zuge dessen, wo ich mir denke, du hast eine unbekannte Vorlage, du hast ein Creature-Feature und dann mit 70 Millionen Budget erstmal sportlich.
Ja.
Und die Rechnung ist auch nicht aufgegangen. Wir haben nämlich nur weltweite Kinoeinnahmen von 48 Millionen. Also rein kinomäßig gesehen ein Flop. Wurde aber dann in Fankreisen auf dem Videothekenmarkt, und hier haben wir es wieder, der Videothekenmarkt hat den einen oder anderen Film ja doch dann noch irgendwo gerettet, wurde da schnell zum Geheimtipp und hat jetzt auch immer noch eine treue Fanbase, die ihm auch dann wirklich da die Stange hält. Und ich glaube, wir werden jetzt mal herausfinden, ob das gerechtfertigt ist oder nicht. Gerade hast du angefangen, Carlo, deswegen Jacko, wann hast du das Relikt das erste Mal gesehen und wie wirkt er auf dich?
Zum ersten Mal gesehen im Fernsehen. Ich hatte ihn auf VHS aufgenommen. Wird irgendwann Ende der 90er, Anfang 2000, wann auch immer der dann halt im Fernsehen lief. Und da fand ich den ziemlich anständig. Der hatte, glaube ich, damals in der Fernsehzeitung, damals hatte man ja noch Fernsehzeitungen, eine relativ gute Bewertung bekommen. Deswegen bin ich auf den aufmerksam geworden. Und weil ich Tom Sizemore halt kannte, weil der ist in den 90ern ja durch gefühlt jeden Film durchgelaufen. Und dann dachte man sich, jo, klingt gar nicht so schlecht. Und den fand ich auch damals echt anständig. Hat mich auch überrascht, weil ich von dem vorher ehrlich gesagt nichts gehört hatte. Und wie du schon sagst, der ist ja irgendwann auch zum kleinen Kultfilm geworden, gerade in Genrekreisen. Ich hatte den aber ganz, ganz lange nicht mehr gesehen und mir erst, ich glaube, letztes Jahr mal die Blu-ray zugelegt bei so einer Multi-Buy-Aktion bei einem großen Online-Händler, den wir hier nicht nennen wollen. wo das dann halt nur 5 Euro gekostet hat. Und jetzt im Zuge des Trashcast wieder angeguckt. Ja.
Bei dir, Carlo?
Muss ich wegen weiter ausholen?
Du hast den, lass mich raten, du hast ihn im Kino gesehen. Nein,
halt, pass auf, habe ich, natürlich, aber.
Du kannst heute eh weit ausholen. Wir sind jetzt schon weit, weit über der Zeit.
Das ist
schon in Ordnung.
Wir schneiden einfach Carlos Liebeserklärung an Kongo raus und behaupten, 3 Punkte gegeben. Ja.
Hier wird nichts rausgeschnitten. Nein. Wir geben den Fans heute beim Trashcast, was sie wollen.
Genau. Ich kann es ja auch kurz machen. Ist ja.
Nein,
aus. Nee, also. Der Star Wars Episode 4, Neue Hoffnung, lief im Kino in der Special Edition. Ich war im Kino und sah den Trailer von Das Relikt.
Was?
Ja.
Warum?
Wer zeigt denn? Lief der Trailer.
Aber wer zeigt denn vor Star Wars einen Trailer für Das Relikt? Bei Star Wars sitzen Kinder drin.
Das ist völlig wurscht gewesen. Auch hier wieder 90er Jahre. Zigarettenwerbung.
Das war klar.
Das Relikt, ja. Und der Schakal, der lief, Quatsch, bin ich jetzt
doch. Doch, der Schakal 97. Doch,
Schakal kam auch, glaube ich, 97.
Ja, oder
98.
Der mit Bruce, ja.
Ich glaube, aber den habe ich dann in Vergessene Welt gesehen, wurscht jetzt. Jedenfalls, das Relikt weiß ich noch ganz genau, der lief vor Star Wars A New Hope. Und ich war mit meinem Onkel im Kino, der früher ganz oft, wenn jetzt mal mein Vater mit mir ins Kino ist, ist mein Onkel halt mit mir, sondern haben wir ins Kino. Und ich sehe den Trailer, denke, wow, Monster. Und von den Produzenten von Terminator 2 und Aliens. Geil. Da habe ich gleich gesagt, lieber Onkel, im April oder Mai, wo der in Deutschland gestartet ist, weiß ich ja auch nicht mehr so genau, da müssen wir reingehen, Das Relikt. Gut. Dann gehen wir halt mal, ne? Er war dann nicht mit mir drin, weiß ich. Das ging nicht, aber mein Vater ist mit mir rein an einem Sonntagnachmittag in die 14:30 Uhr Vorstellung. Und 12 war ich so zu dem Zeitpunkt, 97. Und es war, da habe ich zum ersten Mal so richtig im Kino kennengelernt, was Jumpscares sind. Weil er ja doch ordentlich Jumpscares hat, ist mir auch dieses Mal wieder aufgefallen beim Rewatch jetzt. Mhm. Ich fand den aber so beeindruckend, auch von der Machart und von der Bestie natürlich, was mich ja völlig ausgehebelt hat, waren diese ganzen abgetrennten Köpfe. Wo wir vielleicht später auch nochmal darauf zu sprechen kommen. Aber ich fand ihn einfach toll. Es hat jetzt auch keine bleibenden Schäden in der Hinsicht als Zwölfjähriger hinterlassen. Ich konnte damit relativ gut umgehen. Mein Vater hat es, glaube ich, überhaupt nicht interessiert. Der hat dann halt einfach geguckt. Ja, wieder so Monster-Ding. Und war auch ein interessantes Kinoerlebnis damals. Also ich fand ihn damals gut und ja, später mehr dazu, wie ich ihn jetzt fand.
Ich stell mir das gerade so schön vor, wie Carla mit großen Augen im Kino sitzt und der Vater da völlig gelangweilt daneben. Naja, Hauptsache, Bub hält's Maul, da ist ein Monster.
Endlich mal 2 Stunden Ruhe.
Also ähnlich konnte man das, glaube ich, auch auslegen.
Aber tatsächlich, jetzt wo du das erzählt hast, ich weiß nicht, ob ich den Trailer bei Star Wars A New Hope im Kino gesehen habe. Den habe ich nämlich in der Special Edition im Kino gesehen. Aber ich habe den auch in irgendeinem 12er-Film gesehen. Das war nämlich zu der Zeit, da muss ich 10 oder 11 gewesen sein, als der Film dann rauskam. Ja, wahrscheinlich eher 11. Und ich durfte nicht ins Kino. Aber ich hatte dann die Bilder davon gesehen und fand das auch irgendwie ganz cool. Und gerade in dem Alter, 10, 11, 12, so Monsterfilme, oh, geil gucken. Und mein Vater, Grüße gehen raus, war natürlich im Kino und hat mir dann gesagt, boah, der Film ist so toll, der ist so gut. Ja, und dann müsste 98, glaube ich, das Video rausgekommen sein. Und dann hat er mir die Videokassette besorgt. Ich war hin und weg. Dann habe ich ihn mir später auf DVD geholt. Dann habe ich ihn mir später auf Blu-ray geholt. Und ich habe jetzt bei der Sichtung festgestellt, ich darf mir die Blu-ray nochmal holen, weil die ist jetzt kaputt.
Oh.
Also der Film begleitet mich tatsächlich schon sehr, sehr lange. Und weil er mir damals auch so gut gefallen hat, habe ich mich auch mit diesen beiden Autoren auseinandergesetzt, beziehungsweise habe mir dann das Buch geholt, war begeistert und habe dann auch wirklich alles nachgeholt, was sie dann geschrieben haben. Und tatsächlich habe ich, glaube ich, so gut wie alle Bücher von denen im Regal stehen. Und ich würde schon sagen, das Relikt auf mich damals einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat, insofern, dass es irgendwie meine Liebe zum Monsterfilm noch ein bisschen verstärkt hat. Und ich weiß, ja, das müsste die Zeit gewesen sein, wo ich auch schon Aliens gesehen habe. Die Aliens war natürlich da immer so ein bisschen besser und so ein bisschen cooler. Aber dennoch, so als Creature-Feature hat mich das in den jungen Jahren schon irgendwie zu dieser Leidenschaft dahin gebracht, die ich auch dann lange Zeit verfolgt habe. Also ich fand ihn damals sehr, sehr gut.
Oh ja.
Aber wie gefällt er euch denn heute?
Wenn ich mal anfangen darf, ja, also ich finde diese Budgetgeschichte wirklich ganz spannend, weil ich hätte jetzt niemals gedacht, dass der 70 Millionen gekostet hat. A, weil das für die 90er und gerade für so einen Film eine irre Summe ist. Und ehrlich gesagt sieht er auch nicht danach aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Er sieht in einigen Momenten wirklich toll aus. Also gerade die Special Effects muss ich ja eindeutig loben. Das ist auch für die 90er super. Aber die kommen ja jetzt nicht über die fast 2 Stunden die ganze Zeit zum Einsatz. Deswegen frage ich mich ehrlich gesagt, wo die Kohle hin ist. Weil der Regisseur ist Peter Himes, den hatten wir neulich schon bei Universal Soldier. Ein solider Handwerker, aber kein Star-Regisseur, den du mit Kohle zuschmeißen musst. Und auch gerade 1997 nicht, weil da war ja schon eher so, da war, glaube ich, schon froh, wenn ein Film von ihm im Kino kam. Dann hast du Tom Sizemore in der Hauptrolle, habe ich ja schon erwähnt, sehr bekannter 90er-Jahre-Nebendarsteller, aber eben ein Nebendarsteller. Der ist ja von Gefährliche Brandungen über True Romance, Heat, wo war er noch überall, Soldat James Ryan, Bringing Out the Dead, der hat ja mit jedem großen Regisseur und Star gedreht, aber war immer Sidekick Nummer 3, so ungefähr. Mhm. Also der wird auch keine Millionengage bekommen haben, oder zumindest keine große. Und Penelope Ann Miller kennt man auch aus so ein paar Filmen, Nebendarstellerin und, glaube ich, hauptsächlich davon, dass Al Pacino mit ihr Kinder gemacht hat. Aber ansonsten, also wo ist das Geld hin? Könnt ihr mir das erklären oder eure Einschätzung?
Ich habe überlegt, ob es eventuell mit dem Museum zusammenhängt. Ich habe dazu jetzt nichts gefunden, aber es sieht nicht für mich so aus, als ob die in einem Studio gedreht haben, sondern dass sie teilweise auch wirklich in diesem Museum waren.
Ja, das glaube ich auch. Das sieht echt aus, ja.
Und wahrscheinlich hat das so viel gekostet, ja, dass sie das irgendwie dann mieten mussten für eine gewisse Uhrzeit oder so. Und
aber
das wäre jetzt das Einzige, was ich mir vorstellen könnte.
Das ist aber, wenn, auch schon der erste Fehler, weil ist das gut investiertes Geld? Klar, natürlich, man sieht das irgendwie, aber dafür dann so viel Kohle rauszuholen, für so einen Film, wo ich ehrlich gesagt nicht von ausgehe, wenn ich 70 Millionen ausgebe, will ich doch Minimum, ich sag mal, 80 Millionen dafür bekommen, Minimum. Das ist schon...
Ich glaube aber, dass das nicht... Also ich glaube nicht, dass sie mal gerechnet haben, dass der Film tatsächlich ein Flop wird.
Ja, aber doch nicht so viel Kohle. Also
ich meine, du hast natürlich die Galen Hurt, die eben dann auch Terminator 2 und Aliens und sowas mitproduziert hat. Du hast wieder Stan Winston an den Effekten. Und ich kann mir schon vorstellen, ich weiß jetzt nicht, was 1997 so zur gleichen Zeit in etwa im Kino war. Aber ich hätte tatsächlich auch mit mehr gerechnet.
Also der Film stößt definitiv in eine Lücke. Also der ist, glaube ich, auch deshalb so zum Kult geworden, weil der einfach genau zu dem Zeitpunkt rauskam, wo das Horrorgenre echt ein Problem hatte. Gut, Scream war da schon wieder, hat das so ein bisschen nach vorne gebracht. Aber gerade so Monsterfilme in größeren Produktionen gab es ja eigentlich gar nicht. Mhm. Ne? Scream hat ja so den Slasher dann wieder ein bisschen nach vorne gebracht. Dann kamen ja diese ganzen Nachleger. So, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast und so ein Kram. Aber gerade dieser klassische Monster-Horrorfilm, der war ja tot. Das war ja alles nur so billige Videothekenware. Und vielleicht hat man sich gedacht, jetzt, wo man mit Horrorfilmen vielleicht wieder Geld machen kann und es gibt keine Konkurrenz auf dem Markt, hauen wir mal einen raus. Trotzdem finde ich, man sieht dem Film niemals an, dass der 70 Millionen kostet und man hätte den locker, behaupte ich mal, für die Hälfte drehen können, ohne dass du einen großen Unterschied siehst.
Also
das ist für mich schon mal das erste Problem.
Ja. Ich vermute mal, weil du sagst jetzt gerade, man sieht's nicht. Die Kulissen sind, glaube ich, wenn man sich mal durch diese Finsternis dadurch wuselt, schon sehr aufwendig. Sogar auch diese Kanalszenen und alles.
Ja, aber du sagst es, der Film ist die ganze Zeit stockdunkel. Ja,
das ist ein Problem, ein massives Problem bei dem Film. Ich weiß nicht, ob es Absicht war oder ob da bei der Filmentwicklung irgendwas schiefgelaufen ist. Also der ist wirklich stockduster, was so manches ziemlich verschlingt. Ich kann mir aber auch trotzdem gut vorstellen, dass die Kreation des Monsters und auch die teilweise digitalen Effekte, die da zum Einsatz kamen, damals zu diesem Zeitpunkt doch relativ teuer waren in ihrer Umsetzung. Auch wenn dir das jetzt nicht so viel vorkommt. Ne?
Ja, aber wenn der jetzt die Hälfte gekostet hätte, 35 Millionen, ich will mich jetzt nicht so sehr an Zahlen hochziehen, aber nur, wenn der jetzt 35 Millionen gekostet hätte und du musst keine großen Stars bezahlen und das hätte doch für die, wie oft siehst du das Monster in seiner vollen Pracht? 20, 25 Minuten maximal. Hm. Wenn man die Szenen zusammenschneidet, weniger. Das müsste doch ausreichen. Aber gut, ist egal. Ich will mich darüber nicht, wenn ich, die zahle jetzt auch zum ersten Mal. Ich bin ja überrascht darüber. Das geht jetzt nicht auf meine Filmwertung ein, aber das überrascht mich doch sehr.
Ich überlege gerade, ob 1997 generell Creature Feature noch ein Thema war.
Nee, überhaupt nicht. Das meine ich ja. Der stößt in diese Lücke und das ist halt, vielleicht wollte man dadurch irgendwie sein Publikum abholen. Ich denke, das ist ihm auch zum Teil gelungen, nur leider nicht an den Kinokassen.
Ja.
Später dann auf dem Videothekenmarkt. Deswegen hat er, glaube ich, auch so einen großen Kultcharakter, weil viele den damals dann auf Video entdeckt haben und es gab damals auch nichts Aktuelles Vergleichbares. Und auch eine lange Zeit danach nicht. Das kam erst ja wieder ein bisschen später vielleicht, dass in solche Filme mehr Geld gesteckt wurde.
Ja, also ich glaube einfach, der kam zum falschen Moment raus. Ein paar Jahre eher, wahrscheinlich wäre es besser gewesen. Aber gut, er lief zeitgleich mit Scream, ne?
Ja, aber Scream war auch eine andere Sache. Also der hat ja auf einer anderen Ebene funktioniert. Also nicht als Monsterfilm.
Ja, gut, das stimmt schon. Aber die Konkurrenz, ich habe gerade mal ein bisschen nachgeguckt, war nicht unbedingt so schlecht. Ich meine, er ist in der ersten Woche auch direkt auf 1 gestartet. Aber ich glaube, so die Zeit vom Creature Feature war vorbei. So, das ist ganz viel B-Ware. Ich glaube, im selben Jahr Octalus raus?
Ja, genau.
So, der kam ja überhaupt, vieles kam ja auch gar nicht mehr ins Kino. Das war dann eben so diese
Anaconda war auch in dem Jahr.
Mhm. Ja, stimmt. Alles schöne Filme. Octalus, Anaconda.
Gab es hier schon mal im Trashcast?
Ja, ich habe mit Pascal Octalus schon gemacht und Anacondas haben wir gemacht, den zweiten.
Ach, aber den ersten nicht, ja?
Nee.
Ah, gleich mal notieren.
Das kann mal in die Liste rein. aber wie fandet ihr? Ich habe gelesen, das Viech selber kommt gar nicht so häufig vor. Also das sieht man ja im Film erst zum Schluss, wirklich im letzten Drittel. So, das ist ja wirklich dieses klassische, ja schon fast weiße Hai-Prinzip, dass man immer nur schemenhaft das Ding erkennt. Das rührte wohl daher, dass das Design für den Kotoga, wie er da im Film heißt, dass sie den gar nicht fertig hatten. Aber wie findet ihr das Design per se?
Ich finde ja ganz witzig, weil du vorher Predator erwähnt hast, ich finde das auch so wie der Predator ohne Maske teilweise, ne?
Ja.
Vom Schädeldesign.
Ja.
Ich find's an sich okay. Also es sieht von den Effekten schon mal gut aus und vom Design finde ich es auch okay. Aber mir fehlt da auch ein bisschen, das erklärt das dann vielleicht auch so diese individuelle Note. Er sieht halt so ein bisschen aus wie viele Sachen, die man kennt, zusammengeramscht. Böse gemeint.
Wolverding ist das.
ja, das gut. Es wird im Film angemerkt, im Roman ist es aber noch ein bisschen besser erklärt. Das soll ja auch genau so sein. So, der Kotoga ist ja im Endeffekt ein Forscher, der isst ja diese komischen mit Sporen bedeckten Blätter und dadurch verändert sich ja seine DNA und er nimmt durch diese Sporen, nimmt der weitere DNA auf, unter anderem von einer Echse und im Buch ist es, glaube ich, noch ein Primat.
Mhm.
Und dieses Wesen soll auch genauso aussehen wie etwas, was so ein bisschen was von allem hat, wie so eine Chimäre im Endeffekt.
Ja.
Und ich glaube schon, dass das komplett beabsichtigt ist. Ich hatte hier so ein bisschen das Gefühl, du hast irgendwie ein katzenartiges Säugetier, du hast ein Reptil mit drin, du hast eventuell noch diese Klauen von so einem Käfer mit drin, also die Maulzangen. Mhm. Und ich glaube, das ist ganz bewusst so dargestellt. Und ich muss sagen, ich finde das Viech wirklich cool.
Ja, also ich finde es auch sehr gut getroffen. Also es wird ja im Film auch erklärt, wie diese DNA-Mischmasch da zustande ja, genau. kommt. Und man sieht es ja wirklich nie so richtig in seiner ganzen Pracht irgendwie. Immer, weil es eigentlich schon so ein Riesenviech ist, ne, auch. Irgendwie ist das nie ganz im Bild so, dass man es mal von der Seite schön betrachten könnte oder von vorne so richtig.
Oh, doch im Finale finde ich
es. Ja, ja, da ein bisschen, aber...
Es gibt so ein, zwei Szenen.
Ja, aber nicht viele. Und das, was man aber gesehen hat, schaut schon sehr... Also, ich würde mich vor diesem Wesen fürchten, würde ich behaupten.
ja. Aber ich glaube, du merkst auch einfach, das ist mir beim Gucken gar nicht aufgefallen, aber als ich dann darüber was gelesen hatte, dass die Creature Designs noch gar nicht fertig waren, gab es für mich aber auch so ein, zwei Szenen, die mit dem Creature Design nicht konform gehen zu dem, was du in der Story siehst. Also ich habe mich die ganze Zeit gefragt, es wird ja der eine Wachmann auf dem Klo getötet.
Ja.
Wie hätte das Viech durch die Tür kommen können, so massig und so massiv, wie das Biest war? Also es wäre unmöglich gewesen, dass dieses Viech sich auf das Klo zubewegt. Oder in diesem schmalen Treppenhaus, wo die Kinder das zumindest Einwurf. Hören.
Der wächst ja offensichtlich. Ja,
eben, das wollte ich auch gerade sagen. Der entwickelt sich doch, glaube ich, noch im Laufe. Das sieht man halt nicht optisch, aber ich glaube, das soll so erklärt werden, oder? Ja,
ich glaube doch, der wächst.
Ich habe so verstanden, dass der die ganze Zeit so aussieht, weil er ja auch auf dem Boot schon die ganzen Leute getötet hat.
Nee, ich habe es so verstanden, dass er eben durch die Gehirnmasse, die er seinen Opfern ja praktisch raussaugt, dadurch an Masse gewinnt. Also ich habe so verstanden, dass der immer wächst, immer ein Stückchen mehr und wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt noch nicht so brachial groß war einfach.
Das habe ich auch so verstanden. Er braucht diese Hormone halt, um nicht nur, um nicht zu sterben, sondern einfach sich immer weiterzuentwickeln. Wahrscheinlich durch mehr Hormone, wie bei jedem guten Bodybuilder, wirst du halt größer und gefährlicher. So, ne?
Ja, okay, wenn es irgendwie gesagt worden ist, okay, dann bin ich bei euch, dann ziehe ich meins zurück.
Aber was ich jetzt mal zu dem Film anmerken möchte, ich sag's gleich vorweg, ich fand den Film damals wirklich sehr stabil, muss ich sagen, und habe mich jetzt ein bisschen nicht geärgert, aber ich war ein bisschen enttäuscht bei der Neusichtung. Weil ich denke, einige Dinge hier funktionieren nicht so, wie sie beabsichtigt waren. Und ihr habt ja schon angesprochen, dieses weiße Hai-Prinzip. Oder auch Vergleiche zu Alien, dass das im Prinzip am Anfang sehr viel Spannung erzeugt werden soll, dadurch, dass man die Kreatur kaum sieht, die Attacken recht spärlich stattfinden und eigentlich erst im Finale dann wirklich diese richtige Monster-Action stattfindet. Das ist ein Weg, den mag ich eigentlich sehr, gerade bei genannten Filmen, aber ich finde, hier funktioniert das nicht wirklich. Wie seht ihr das?
Also er hat ein massives Problem, was seine Länge betrifft.
Ja, hundertprozentig, das ist viel zu lang.
Und dadurch, glaube ich, zerrt sich das auch alles in die Länge, eben der Spannungsaufbau, die Attacken und so. Also er ist mit seinen 110 Minuten, ist er eigentlich viel zu lang. Also du könntest den locker auf 95 runterkürzen. Ich glaube, da wäre der pfiffiger unterwegs einfach.
Und auf alle Fälle, darauf wollte ich auch hinaus. Ich finde, der ist, ja.
Und also Atmosphäre hat er an vielen Stellen. Also das Museum ist durchaus unheimlich, die Attacken teilweise unheimlich, die Jumpscares sitzen eigentlich schon auch ganz gut, aber er verliert sich dann irgendwo so in der Mitte, weil da am Anfang wird alles schön aufgebaut und dann zieht sich das und dann braucht es wieder ewig, bis im Finale da der Schubser kommt, um das alles schnell spektakulär zum Ende zu bringen. Also die Länge ist da ein massives Problem.
Ja, das war genau mein Eindruck, weil der versucht halt ewig Spannung aufzubauen und verpasst zu dem Punkt, um mal wirklich dann knackiger zu werden und schneller zum Finale zu kommen. Weil ich finde, er ist in vielen Situationen nicht so spannend, wie er sein müsste. Ich habe ein schönes Beispiel dafür, wenn ich darf. Das ist eine Szene, wo Penelope Ann Miller irgendwie grob Ende des ersten Drittels da Feierabend machen will. Sie ist ja diese, was ist sie, diese Evolutionsbiologin? Ne? Ich meine, so wie sie sehen auch Evolutionsbiologinnen wahrscheinlich aus in
der Regel. Hey, ich hatte wirklich einen Crush auf Penelope Ann Miller. Ich fand die ja ziemlich sehr hübsch.
Ja, klassische Museumsmitarbeiterin, würde ich sagen, aber gut.
Sie hatte eine Brille auf, Jacko. Ja, sie hatte eine Brille auf.
Stimmt, gleich Nerd. So, also die will Feierabend machen und will eigentlich rausgehen und sieht dann halt diese Ausstellung, die da schon aufgebaut ist, die so ein bisschen auch auf, sag ich mal, Gruselkabinett gemacht ist, um mehr Leute zu ziehen, und denkt sich aus einem mir nicht erfindlichen Grund, oh, ich gehe da mal durch, obwohl sie ja eigentlich raus wollte. Dann geht sie da durch und eigentlich passiert auch überhaupt nichts Gruseliges. Also ich habe nichts bemerkt. Auf einmal kriegt sie höllische Panik, läuft weg und versteckt sich auf dem Klo. Und das ist genau der Ort, wo vorher jemand enthauptet wurde. Also der unsicherste Ort im ganzen Museum, rein statistisch gesehen. Und ich habe diese Szene nicht verstanden. Was sollte das? Also erstmal habe ich nicht verstanden, warum geht sie da rein? Warum hat sie auf einmal Angst? Und warum geht sie dann dahin? Und ich glaube, man wollte damit Spannung erzeugen, aber ich habe davon nichts gemerkt.
Stimme ich nicht ganz zu, weil sie hört ja dieses Keuchen, wovon die Kinder erzählt haben. Die Kinder haben ja von vornherein gesagt, die haben etwas gehört, sie wissen aber nicht, was es ist. Und sie hört ja dann auch dieses Schnauben, dieses Keuchen und rennt jetzt erstmal weg. Und später kommt ja dann raus, dass es die Putzfrau ist, die...
Ja, aber ich fand es nicht so inszeniert, dass ich das irgendwie kaufe. Also diese ganze Szene hat bei mir überhaupt nicht funktioniert. Und das ist halt ein Beispiel für so ein paar Dinge, die finde ich vom Spannungsaufbau, auch der Umsetzung, eher so mehr gewollt als gekonnt sind. Mhm. Da spielt dann eben auch das Problem mit rein, was Carlo auch schon gesagt hat, dass der Film teilweise stockfinster ist. Gerade in den Kanalisationsszenen, man sieht einfach viel zu wenig. Und wir hatten ja schon mal Peter Himes jetzt zuletzt gelobt, dass er super ein Auge hat für Optik und für Bilder und so. Und das geht hier relativ unter. Das vermisse ich hier so ein bisschen.
Mhm. Kann ich dir nicht zustimmen. Also ich mag den Spannungsaufbau. Ich bin bei euch. Der Film ist so ein Schniff zu lang. Also so 10 Minuten weniger wären gut, weil er sich dann doch sehr, sehr lange noch damit sich damit aufhält, wie dieses Wesen zusammengesetzt ist. Und er ist schon fast eine Spur zu wissenschaftlich für ein normales Creature-Feature, finde ich. Das hängt aber einfach, glaube ich, damit zusammen, dass das Buch mittlerweile schon eine Fortsetzung hatte. Also es gibt von dem zweiten Teil oder von dem Buch Relic gibt es einen zweiten Nachfolger mit Attic. Und der sollte ja eigentlich auch verfilmt werden. Und Peter Hames selber hat auch schon Interesse daran bekundet damals. Und ich kann mir vorstellen, dass die extra so ein paar Minuten mehr drin hatten, die natürlich jetzt in dem Kontext selber, dass es nie zu einer Fortsetzung kam, dass das jetzt natürlich unwichtig wirkt. So, du hättest da so 2, 3, 4 Sachen rauslassen können. Aber ich kann mir vorstellen, dass das Drehbuch sich da einfach gedacht hat, wir schaffen schon mal das Szenario, weil wenn das Relikt ein Erfolg wird, dann kommen wir eben schneller zu Teil 2.
Ja, komisch. Ich finde das gar nicht so störend, dass so viel erklärt wird. Das fand ich okay. Ich hänge mich wirklich eher darauf aus, dass viele der angepeilten Spannungsmomente für mich nicht so funktionieren. Ja, okay. Und was ich halt auch finde, dass die beiden Hauptdarsteller, obwohl ich eigentlich Tom Sizemore bis dahin immer ganz gerne gesehen habe, ich finde, man merkt, dass das nicht unbedingt die Leute sind, die einen Film tragen als Hauptdarsteller. Ich weiß gar nicht genau, woran es liegt. Vielleicht ist es wirklich dieser Star-Appeal, den man manchmal vielleicht braucht, gerade in so einem Film als Leading Actor, das Publikum an sich zu ziehen. Tom Sizemore fand ich so ein bisschen zu blass dafür. Penelope Ann Miller auch.
Naja, es sind auch eben in meinen Augen ziemlich viele Figuren, die alle so ein bisschen Hintergrund bekommen, aber auch keiner so wirklich.
Es geht noch nicht mal genau um die Figuren, es geht auch rein um die Darsteller. Ich finde, das ist so, ja, das ist so ganz guter Durchschnitt, aber weiß ich nicht, das holt mich nicht so ab. Weißt du, was ich meine? Das ist, da fehlt mir so ein bisschen, man hätte ja viele Leute dafür irgendwie casten können, die wahrscheinlich auch nicht viel mehr gekostet hätten. Aber so ein Tom Sizemore ist für mich wirklich der klassische Nebendarsteller, der irgendwie den kernigen Sidekick spielt. Aber jetzt sieht man mal in so einer Hauptrolle, da reicht's für mich nicht ganz. Nicht, dass der schlecht ist, aber es reicht nicht ganz.
Ich bin aber bei dir. Für mich haben auch die Penelope Ann Miller und Tom Sizemore auch kein... die harmonieren nicht ganz so gut zusammen.
Ja, finde ich auch.
Also, ja, bin ich bei dir, kann ich aber in so einer Art von Film drüber hinwegsehen.
Es ist alles kein Beinbruch, das muss ich nochmal zusagen. Es ist alles kein Beinbruch, was ich hier sage. Ich finde nur, für mich hat der Film an vielen Punkten verloren, was mir vorher nie so aufgefallen ist. Ich möchte den eigentlich viel lieber mögen, gerade wenn man das letzte Drittel betrachtet, was mir eigentlich ziemlich gut gefällt. Nur mich stört dann eben der Weg dahin teilweise. Das ist so mein Problem mit dem Film.
Mhm. Hast du noch irgendwas zu den Figuren, Carlo?
Also da kann ich mich einklinken, finde ich auch so. Ist aber jetzt natürlich auch nicht weiter tragisch, weil welche Creature-Movies haben denn jetzt auch wirklich richtige Charakterschauspieler?
Also es nicht Charakterschauspieler, verstehe mich nicht falsch, ja. Aber es geht um Darsteller, die ich dann, die mich so komplett
mit, ja, die dich mitnehmen einfach.
Ja, ja, genau. Also die auch dann passen auf diese Rolle. Lance Henriksen, Bruce Campbell, ja. Michael Biehn, konntest du in ihren besten Zeiten immer in solchen Filmen, ja, bringen. Das sind die Leute, die, zack, die haben dich.
Die haben dann aber wahrscheinlich auch eher die Fähigkeit, von ihrer Persönlichkeit her schon sowas zu tragen einfach. Ne?
Ja. Ja, genau, Persönlichkeit. Das ist so der Mangel an Charisma, an Leinwandpräsenz.
Tom Sizemore, ja, eher weniger. Also da ist es eindeutig einfach. Würde ich so unterstreichen. Und ja, die Erklärungen finde ich eigentlich auch ganz gut, um da nochmal drauf zurückzukommen. Ich habe tatsächlich den Film auch in der Hinsicht dann neu entdeckt, weil mir völlig verloren gegangen ist, was dann letztlich der Twist an der ganzen Geschichte war. Ich habe den jetzt das vierte Mal in meinem Leben gesehen und ich habe also wirklich vergessen, was dieser Story-Twist dann am Schluss ist, was dieses Viech eigentlich ist oder wer das ist. Ne?
Ja gut,
das war mir völlig entfallen und ich habe mir gedacht, boah, was so war das? Ja, stimmt, aber ich konnte mich nicht mehr daran erinnern.
Also ehrlich gesagt, ich wusste das auch nicht mehr, aber ich habe es mir ja doch relativ früh gedacht. Das war jetzt nicht so überraschend für mich.
Nee, also ich habe da überhaupt nicht mehr dran gedacht, dass das das war ja Fotograf, gell, dieser Forschungsfoto.
War so ein Expeditionsdoktor.
Der Expeditionsdoktor ist auch ein schönes.
Ja, ich habe jetzt gerade auch gemerkt, dass es diesen Job sehr wahrscheinlich nicht gibt.
Also auf jeden Fall Doktor, der auf Reisen geht, viel dokumentiert, eben mit Fotos.
Es ist der Kollege von Penelope Ann Miller, ja. Und wie heißt er? James Farnsworth, also auch ein Wissenschaftler, ein Evolutionsbiologe, genau. Mehr oder weniger. Ja.
John Whitney heißt er.
John Whitney, ja. Das macht ja auch Sinn eigentlich, weil man sieht am Anfang des Films, wie er mit seiner Fracht mehr oder weniger da im Schiff verschwindet und dann ist er weg. Also es war ja eigentlich logisch, irgendwie muss der nochmal auftauchen. Und das ist ja eigentlich auch dann sinnvoll. Ich hatte es auch vergessen, aber ich habe es mir gedacht.
Ja, also ne, ich war da irgendwie völlig weg von dieser Pferde, dass er dann letztlich das Monster ist, das da sich entwickelt hat.
Und das gibt ja dem Ganzen erst am Ende nochmal so ein bisschen was Tragischeres. Aber dann hast du zumindest eine Kreatur, die nicht einfach nur aus Laubfrosch und irgendwie Makake besteht, sondern das war ja mal ein Mensch. Ne? Und dann gibt's ja dieses im Finale auch, und wir hatten ja vorhin noch den Alien-Vergleich. Ich finde, am Ende, wenn die Figur, das Creature mit Penelope Ann Miller da face-to-face ist, ein bisschen wie bei Alien 3, weißt du, wo das Alien da Sigourney Weaver beschnuppert. Das geht ganz leicht in die Richtung.
Ja, ich würde jetzt dann gerne darauf antworten, aber ich habe ja gerade erzählt, dass meine Blu-ray kaputt gegangen ist. Sie ist genau in dem Moment kaputt gegangen, wenn der Kotura vor ihr steht und sie ableckt.
Ja, aber das ist original Alien 3. Also das war meine erste Assoziation.
Nein, das war ein Spaß. Ich habe den Film mittlerweile so oft gesehen. Da kann ich mich noch locker dran erinnern. Ja,
Kühne, da müssen wir im Abschluss, gebe ich dir einen Hinweis wegen deiner defekten Blu-ray.
Wenn du jetzt sagst, die kann man noch reparieren, dann hasse ich dich, weil ich habe sie schon weggeschmissen.
Nein, die kannst du nicht mehr reparieren. Aber ich
dieser Film rum und rein geht's.
Es ist ein bekannter Patient, würde ich mal behaupten.
Ah, okay, ja. Okay. Lasst uns mal ganz kurz über die Brutalität sprechen. Weil, was wir vielleicht noch nicht erwähnt haben, dieses Viech, der Kotoga, ernährt sich ja von der Hypophyse. Die Hypophyse oder der Hypothalamus ist ein Teil im menschlichen Gehirn. Das bedeutet, die Mordopfer, denen wird erst der Kopf abgerissen, dann wird denen ein Teil vom hinteren Schädel abgebissen und ein Teil vom Gehirn wird gefressen. Also der 12-jährige Kühne war schon fast schockiert von der Brutalität des Films.
Ja, und ich müsste sagen, der 40-jährige Jacko findet die Effekte auch immer noch sehr geil. Also das sieht schon unverschämt geil aus. Und ich finde auch diese Prämisse, wie du schon sagst, dass er den Hypothalamus da ausschlabbert, das einfach, das ist cool. Das ist für so einen Monsterfilm ist das ideal. Sieht ja. Man, finde ich auch, man sieht es sehr explizit, aber ich finde, da könnten so sauber die Köpfe rollen über 2 Stunden. Hätte man noch mehr daraus machen können. Aber wenn sie es machen, machen sie es richtig gut.
Ja,
finde ich auch. Also diese eine Sequenz, wenn der eine Typ wegrennt und dann greift sich doch der Kotora den und dann hast du so eine lange Aufnahme, wie er seine Krallen nimmt, den hochhebt, ihm erst mit dem Maul den Kopf abreißt und dann nochmal kurz reinbeißt, alles in einer Sequenz.
Ja, wobei,
fand ich schon nicht schlecht.
Da schüttelt er ihn ja doch richtig schön, so wie so, weil Klemperwing, genau. Kopf geht nicht runter.
So, ja, nee, der hat doch diese, das Viech hat doch so wie so eine Art Stoßzähne an der Seite.
Ja, den klemmt er doch dazwischen.
Und die bewegt der und kann die um den Kopf legen, aber er beißt damit nicht ab. Ja. Das heißt, er zieht mit den Krallen von unten so lange am Körper, bis der Kopf abreißt. Ja, der
zieht, sorry, das war wirklich richtig bös anzugucken, wie der da an den zerrt, dass endlich dieser, ich habe mir die ganze Zeit gedacht, jetzt reiß doch endlich mal den scheiß Kopf runter.
Wie schwer kann das sein? Ja. Reiß den Kopf ab.
Also da muss ich wirklich sagen, ob es eine 18er sein muss, weiß ich nicht, aber er geht auf jeden Fall an die Grenze. Also da habe ich schon wesentlich harmlosere Titel ab 18 gesehen als jetzt den, der mit seiner FSK 16. Also ich finde, der nutzte das schon sehr aus.
Ich finde, für 1997 ist das auch überraschend. Der war ja schon immer ab 16 freigegeben, meine ich zumindest.
Ja.
Das finde ich dann auch überraschend, weil da wurde ja alles geschnitten und zensiert und hast du nicht gesehen. Für heute natürlich nicht mehr, aber damals ist das schon zünftig für eine 16er Freigabe.
Ja, und ich finde auch, am Anfang ist er, das hattest du, glaube ich, vorhin mal erwähnt, Checko, er ist sehr dunkel, ja. Was ich aber nicht schlimm finde, weil in den entscheidenden Szenen sehe ich eigentlich doch das, was ich sehen möchte. Und deswegen hat mich das, bei vielen anderen Filmen stört mich das ja. Aber jetzt auch gerade auf der Blu-ray, das Bild war durchaus okay. Und in den wichtigen Szenen, wenn der Kotoga dann eben was macht, dann fand ich das schon ganz okay. Also mich persönlich hat es nicht gestört.
Ja, ich denke, man hätte es besser lösen können, gerade weil man mit Peter Himes jemanden hat, der eigentlich wunderbare Bilder kreieren kann. Da fand ich das ein bisschen verschenkt, sagen wir es mal so.
Ja, okay.
Da hat aber trotzdem hat der Film interessante, schöne Kamerafahrten.
Hat er, ja. Absolut. Also man merkt schon, dass das alles handwerklich gut gemacht ist. Und nochmal, allein all das, was in den letzten, ich weiß es nicht, 25 Minuten abgeht, finde ich super. Ja. Finde ich super. Ja, da gibt es gar keine Diskussion. Das ist für seine Zeit auch wahnsinnig gut umgesetzt. Also gar keine Frage.
Ich fand dieses Bild so stark, wenn die Leute kommen ja aus dem Museum nicht mehr raus.
Ja.
Und wenn dann dieses Spezialteam da reingeht, der eine hängt am Seil mitten in diesem riesigen Raum. Super, die Szene. Und dann siehst du von unten das Viech nur hochspringen und reißt ihn weg. Großartig. Also das sind dann noch immer die Szenen. Vielleicht möchte ich mir die Längen auch vorher gar nicht so einreden. Vielleicht merke ich sie doch. Aber werde am Ende des Films irgendwie davon immer noch mal wieder abgeholt.
Das kann ich total verstehen, weil ich habe auch sehr mit mir gerungen am Ende. Scheiße, was machst du jetzt mit dem Film? Weil mich so vieles, also zumindest gestört hat oder beeinträchtigt hat und ich dachte, das am Schluss, das ist geil. Aber wenn man alles zusammen betrachtet, ja, ist es so, wie es ist, ne?
Also ich kann euch sagen, in dem Buch selber, da ist auch noch mehr Kreaturen-Action. Also da passiert noch um einiges mehr, was der Kotoga da noch anrichtet und der Bodycount ist um ein Vielfaches höher als schon in dem Film, wo ich den auch schon, das finde ich schon durchaus okay, was der da so anstellt. Aber ja, er ist nicht frei von Fehlern. Und vielleicht ist es dann auch irgendwo noch dieser Blick da drauf, wie ich ihn als Kind gefunden habe, dass ich da über manche Sachen hinwegsehe, aber ich weiß, dass sie da sind.
Ja, wie gesagt, würde ich so unterstreichen. Ich habe ihn ja jetzt schon länger nicht mehr gesehen, auch nicht als Kind. Da war ich ja auch schon ja, mindestens erwachsen. Ich fand ihn damals auch besser, aber jetzt auch mit dem langen Abstand sind die Kritikpunkte deutlicher für mich.
Ich glaube sogar, wir nähern uns gerade einem abschließenden Fazit, oder?
Ja, ist so. Ich meine, haben wir jetzt auch schon eine Weile darüber palavert, ich denke.
Ja.
Oder Carlo, hast du noch was Entscheidendes?
Ich habe alles gesagt, was ich mir auch hier notiert habe eigentlich. Also gibt's nichts mehr.
Ich könnte sonst noch eine schöne Tom Sizemore-Geschichte raushaben. Das hat er, glaube ich, nichts zu tun. Das können wir hinterher machen. Ich hab ihn mal auf dem Weekend of Hell live erlebt. Das war spektakulär. Aber das können wir hinterher machen.
Okay, ich fange mal an. Ich mag das Relikt immer noch. Ich finde schon, dass er im Laufe der Jahre etwas verloren hat, weil der ein oder andere Effekt sieht nicht mehr so geil aus. Also wenn der Kotoga später brennt, da merkst du schon, das ist nicht mehr ganz so gut. Und ich widerspreche auch nicht, was die Länge des Films angeht. Er hat vielleicht in der Mitte ein kleines Pacing-Problem, was ich einfach auf den möglichen zweiten Teil schiebe, der nie gekommen ist. Aber dennoch gucke ich den Film immer wieder gerne, zwar nicht mehr so häufig wie früher, aber ich freue mich schon wieder, wenn er so in 2-3 Jahren wieder im Player landet und kann ihm immer noch tatsächlich 7 von 10 abgerissenen Köpfen geben. Jacko?
Ich hätte jetzt vermutet vor der letzten Sichtung, dass der bei mir so bei 6,5, wenn es richtig gut läuft, bei 7 landet. Das ist tatsächlich nicht eingetroffen. Dafür ist er mir, das habe ich ja schon alles gesagt, er ist mir am Anfang viel zu sehr darauf bedacht, Spannung aufzubauen, was nicht immer oder viel zu selten funktioniert. Er ist mir teilweise zu dunkel, er ist mir zu lang, ich finde die Darsteller nicht optimal. Er versucht viel, aber es gelingt ihm zu wenig dafür, was er vorhat. Die letzte halbe Stunde, 20 Minuten, also wenn da wirklich der Butzebär abgeht, das finde ich wirklich sehr gelungen und sehr beachtlich auch umgesetzt. Aber wie du auch schon sagst, wenn das Vieh am Ende brennt, das sah wirklich nicht so gut aus. Das ist das einzige Mal, wo der auch optisch an seine Grenzen stößt. Aber das wäre jetzt nicht das entscheidende Problem. Ich muss sagen, es tut mir ein bisschen leid, ich lande am Ende, wenn man alles gegeneinander abwiegt, wenn ich dafür bei 110 Minuten irgendwie 70 Minuten, wo ich sage, ja, das ist alles okay, aber und dann 20, 25 Minuten, wo ich sage, jo, das ist gut, bin ich irgendwie nur bei 5,5 abgerissenen Köpfen, aber mit einer ganz starken Tendenz zu 6. Vielleicht wird das nochmal, wenn ich den nochmal gucke. Ich würde dem gern 6 geben. Ich schaffe es nicht mit gutem Gewissen, aber dennoch ist es ein Film, der das Anschauen schon mal lohnt, weil er macht dann doch einige Sachen gut und der Rest ist auf jeden Fall okay.
Carlo, was hast du?
Also, er ist sogar noch ein kleines bisschen gewachsen bei mir. Ich finde ihn bis auf die schon angesprochenen Längen und dass er vielleicht hier und da etwas zu finster ist, eigentlich ziemlich perfekt auf den Punkt gebracht, was ein Creature-Feature betrifft. Also, es ist wirklich ein Creature-Feature in Reinkultur. Er hat seine Spannungsmomente, mal mehr, mal weniger. Er hat ein tolles Viech dabei. Er hat seine Effekte, er hat seine Splatter-Effekte, gute Jumpscares, durchaus dann auch temporeiche Sequenzen, die dann doch mehr im Finale auftreten. Eine tolle Atmosphäre in dem Museum und ich finde ihn eigentlich, er trifft, was es sein soll und gebe ihn 7,5 Asthma Putzfrau Gerede.
Und ganz ehrlich, mein Expeditionsdoktor soll ein komisches Wort sein.
Ja. Was mir gerade noch einfällt, wo wir eigentlich schon mal Abschluss sind, aber bei dem ersten Typen, der auf dem Klo gekillt wird, der zieht sich ja einen Joint rein, ne? Und dann wird dem ja irgendwie der Kopf abgerissen und dann fällt der Joint so auf den Boden, die Kamera fährt da so ganz langsam drauf und macht das immer größer. Ich hatte so das Gefühl, soll das jetzt heißen, wenn du kiffst, wird dir der Kopf abgebissen? Also es wurde so ganz deutlich irgendwie gezeigt, habe ich auch nicht so ganz verstanden, fand ich aber irgendwie witzig.
Da sind eben auch Kritikpunkte drin, ne? Ja. Kiffen kann tödlich sein.
Also wie deutlich das gezeigt wurde, so da hätte halt noch gefehlt, so ein Soundeffekt.
Jungs, es war mir eine Freude. Ich kann mich nur bei euch bedanken. Es hat sehr viel Spaß mal wieder gemacht. Ich freue mich auf die nächste Ausgabe. Und mir bleibt nur für die Zuhörer zu sagen, danke fürs Zuhören. Ihr werdet uns schon irgendwie gefunden haben, wenn ihr uns hört. Und lasst uns ruhig mal ein Like auf Spotify da, weil wir es verdient haben. Ich sage tschüss und gebe an meine Kollegen weiter. Bis dann.
Ja, auch von mir. Danke fürs Zuhören. Danke an Chaco, danke an Kühne wieder für die wunderschöne Gesprächsrunde. Und was haben wir heute gelernt? Kein Urlaub im Dschungel und meidet Museen. Alles tödliche Orte. Auf Wiedersehen.
Ja. Ja, Museen, die gefährlichsten Orte auf der Welt, besonders auf dem Klo. So, ja, ich bedanke mich auch ganz herzlich fürs Zuhören. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht heute mal wieder. Und ja, mal gucken, was wir nächstes Mal so raushauen. Es wird bestimmt qualitativ mindestens genauso gut sein. Ja, dann bis dann, würde ich sagen.